Mittagspause entstehen meistens in den Gesprächen auch Fragen wie, nee, das hat der so nicht gemacht, also das habe ich ganz anders verstanden oder sowas auch immer. Und Ergänzungen und Widersprüche, Diskussionsbedarf. Und ich denke, machen wir einfach erstmal eine offene Runde und gucken, was da für Bemerkungen, Ergänzungen, Fragen zum Vormittag sind. Nicht alle gleichzeitig. Ja, bitte, Thomas.
Wobei, wenn man laut spricht, dann kann ich auch die Frage wiederholen. Denn wir wollen ja nicht alle nach vorne kommen, oder? Aber gut.
Gerade das, was du gesagt hast in Bezug auf die unterschiedlichen Verhaltensweisen von Mann und Frau, wie man sich gerade der Sexualität oder so verhält, wenn jetzt über lange Jahre bestimmte Dinge eingeschliffen sind, kann man zwar auf der einen Seite bestimmte Einsichten schaffen, aber wie bekommt man es dann hin, dass quasi so, ich sag jetzt mal, da ist ja viel passiert, da sind ja auch Verletzungen passiert und so weiter, wie das wieder zueinander findet dann.
Das ist natürlich, wenn man das so kurz beantworten könnte, dann hätten wir 100 Euro Seminarbeitrag genommen, aber für jeden, ja. Ich glaube schon, dass die Frage ist nicht nur nicht zu beantworten, aber sie ist auch zu beantworten, finde ich. Also ich denke, dass zuerst mal das eines der ganz wichtigen Grundvoraussetzungen für eine hilfreiche Eheseelsorge ist, meine grundsätzliche Entscheidung zu sagen, ich möchte beide Seiten so verstehen, als wäre ich in ihren Schuhen. Wenn ich eine Wertschätzung für den einen Teil habe, der mir vielleicht von meiner Persönlichkeit her gar nicht liegen mag, und ich eine Wertschätzung für diese andere Person habe, wenn ich beiden mit Empathie begegne, individuell, dann kann ich das entwickeln, was man in der Paartherapie Interpathie nennt. Interpathie heißt ein Einfühlungsvermögen in die Beziehung dieser Menschen. Und wenn ich beiden mit Wertschätzung begegne, dann ist das für beide manchmal, also mit echter Zuneigung, wenn ich so sagen möchte, oder ich könnte es eigentlich christlicher ausdrücken und sagen, wenn ich sie von Herzen lieb habe, dann ist das manchmal die Brücke, die die brauchen. Jetzt gibt es natürlich Geschichten, die haben 5 Jahre, 10 Jahre, mehr oder was auch immer, Verletzungen. Schon damals in der Hochzeitstag. Und ich mache mich da nicht drüber lustig, sondern ich sage, das liegt halt tief. Und ich denke, es gibt 2 Sätze, die in einer Ehe unbedingt notwendig sind. Der eine heißt, ich liebe dich, den haben wir schon besprochen. Und der andere heißt, es ist mein Fehler, es tut mir leid, ich bitte dich um Verzeihung. Da ihr das Thema Vergebung nächstes Mal als Seminarthema habt, habe ich jetzt gedacht, ich habe gerade überlegt, ob ich diesen Teil Vergebung üben, als Übung, wie geht das? Also sich wirklich zu verzeihen, ein bisschen rausstreiche, weil ich weiß, was der Martin Grabe zum Thema Vergebung macht. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, kommt zu dem Seminar, weil das ist wirklich auch ganz praxisnah. Es gibt ganz viele Missverständnisse zum Thema Vergebung, auch fromme Missverständnisse, so im Sinne von zum Beispiel, wenn du vergeben hast, dann darfst du dich auch nicht mehr schützen, dann darfst du keine Probleme mehr mit dieser Person haben. Im Gegenteil, also wenn ich vergeben habe, dann beginnen oft Klärungsprozesse oder wenn ich mich entschieden habe zur Vergebung. Aber ich denke, das ist ein Thema, in dem, das ist ganz schräg eigentlich, in dem wir Christen Kernkompetenz haben. Zuspruch von Absolution nach Bekenntnis von Sünde. Und das Beichtgespräch praktizieren wir praktisch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr nicht gerade im Marburger Kreis noch irgendwo zu Hause seid oder so, dann ist einfach diese geistliche Übung, ja, ich habe gefehlt und ich habe Entscheidungen getroffen, die ich nicht hätte treffen sollen. Ich habe Dinge getan, die ich nicht tun hätte dürfen, und ich habe Dinge gelassen, die ich hätte tun müssen. Und das tut mir aufrichtig leid. Ich kann es nicht wieder gut machen. Verzeih mir. Das ist ein Prozess, den wir so nicht mehr kennen, aber in dem Maße, in dem er aus der Realität, nicht aus der Theorie, nicht aus der Theologie, sondern aus der Praxis christlicher Seelsorge verschwunden ist, beginnt die Psychologie das zu untersuchen. Seit 20 Jahren gibt es immer mehr Untersuchungen, die zeigen, Vergebungsfähigkeit ist mit Stressreduktion, mit Beziehungsglück, mit längerer Lebenserwartung verbunden. Und ich denke, also eines der Themen, die ich wirklich denke, und deswegen bin ich ganz arg froh, dass der Martin Grabe nächstes Mal kommt, ist, wir müssen wirklich entdecken, dass Schuld ein realer Störfaktor ist in Beziehungen. Und nicht nur eingebildete Schuld, also vielleicht auch teilweise in Reaktion auf die frühe Psychologie, sag mal, hier eher von Freud herkommend, wo Schuldfantasien und neurotische Schuld im Vordergrund stand, weil eine übermäßig hemmende Gesellschaft halt die Norm war, erlebt die Psychologie seit 20, 30 Jahren eine Rückbesinnung darauf, dass Beziehungen fair sein müssen, dass Verträge, die verletzt sind, eine Wiedergutmachung und eine Verzeihung brauchen. Und das würde ich zuerst mal sagen. Also es ist ein sehr reales Thema in Paaren, dass wir lernen, wie man das macht. Und wie gesagt, da wollte ich jetzt heute nicht zu sehr drauf eingehen. Das andere ist natürlich, dass Menschen nicht nur Verletzungen und Schuld mit sich bringen, sondern eben auch lange Muster und die Vorstellung, dass man mal eben Einsicht gewinnen könnte. Aha, ja, jetzt habe ich es verstanden und dann machen wir es doch ab sofort anders. Ich denke, das ist auch nicht so realistisch, aber das müssen wir ja auch gar nicht machen. Wir können ja üben, wir können ja lernen, wir können ja Schritte gehen. Ich denke, was für euch auch vielleicht in so einem Seelsorge-Seminartag nochmal eine Schwierigkeit ist, ist, dass man ja hier im Grunde, also wenn ich jetzt so über Dynamik und Potenzial und was passiert da und was sind so grobe Ideen von Partnerschaftsentwicklung, dass ihr das hier übersetzen müsst in, was mache ich denn dann in der Seelsorge? Ich habe ja ein paar sehr konkrete Sachen gemacht, zum Beispiel jetzt gerade zum Thema Männer in der Seelsorge oder in der Paarseelsorge, auch ein paar Ideen gegeben. Das sind aber nur Ideen, die muss man selber kreativ weiterentwickeln. Und dieses Umsetzen von der Theorie in die Praxis, zum Beispiel, welche Gesprächsübungen kann ich denn machen, damit die Leute das lernen oder so. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele gute Sachen, die aber an einem Seminartag nicht durchgehen. Eins zum Beispiel, was ich sehr häufig, also jeder arbeitet da ja auch mit anderen Sachen. Ich arbeite relativ gerne bei Paaren, die so eingefahrene Kommunikationsmuster haben, mit Michael Lukas Möllers Zwiegesprächskonzept. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt zwei Sorten von Paare. Es gibt Paare, die machen das tatsächlich und gewinnen unglaublich. Und es gibt Paare, die machen es nicht. Also Paare, die es machen und nichts davon haben, kenne ich nicht. Ich kann aber verstehen, dass es Paare gibt, die sagen, so ein Zwiegespräch, wo du erst dran bist und ich dir zuhöre und dann ich dran bin und du zuhörst und wir dann miteinander über unser Innenleben reden und du einfach mal nur die Aufgabe hast, mich zu verstehen und nicht zu antworten und so diese Kommunikationsübungen. Es ist eigentlich auch egal, ob man das mit Michael Lukas Möller oder mit was anderes machen, aber dieses Umsetzen in die Praxis, wie kriege ich Leute dazu, dass sie das lernen, dass sie das üben, ist ja nicht nur eine Frage der inneren Haltung und verstehe ich die Dynamik. Und da gibt es vielleicht auch gute Ideen. Deswegen bringe ich die Frage, weil ich es sehr wichtig finde, nochmal, was sind so eure Erfahrungen damit, dass Paare, ich sag mal, die so ganz, ganz alte Klamotten unterm Teppich haben, wie kann man denen helfen, dass die so den Müll der Vergangenheit ausräumen? Also jetzt mal über das Thema Schuld und vielleicht Kommunikationsmuster in der Art hinaus. Was helft uns? Was sind so Arbeitsmittel, mit denen ihr erfolgreich arbeitet? Seid ihr keine Psychotherapeuten? Ja, bitte. Okay. Okay, da mache ich jetzt mal die ganz konkrete Frage. Das ist jetzt auch erstmal ein Konzept auf die Herzensebene. Wie macht man denn das? Okay. Ja. Ja. Okay. Genau. Genau, also das zum Beispiel, das sind jetzt, glaube ich, also dieses zu fragen, was hat mich eigentlich an dir so fasziniert? Und dann stelle ich fest, es war eigentlich das, was mich an dir jetzt so stört. Und was muss, ja, ist so. Und das andere, was du jetzt erwähnt hast, ist ja eigentlich so dieses Thema gewaltfreier Kommunikation. Das wird an manchen Stellen für meinen Geschmack ein bisschen zu ideologisch präsentiert, aber die Technik der Sprache, also jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger, bitte gib ich Botschaften. Du gibst ja gar keine Ich-Botschaften. Das funktioniert nicht, aber man kann Leuten durchaus beibringen, zum Beispiel in einem Streit zu unterscheiden zwischen der Sache, über die wir uns streiten, und den Beziehungen, die wir haben.
Wobei die Wölfe manchmal sehr sichtbar
werden. Aha. Ja, ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir sie rausschmeißen sollten. Ich glaube, unsere Verletztheit und auch unser Ärger oder sowas ist ja auch oft die Triebkraft. Nur wenn diese Triebkraft nicht dazu benutzt wird, Probleme aus dem Weg zu räumen und Konflikte zu klären, sondern dem anderen dafür weh zu tun, dass er mir weh getan hat, dann wird es halt sehr schwierig. Und auch wenn ich mit sich, also das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, ich bin nicht derjenige, der mit erhobenem Zeigefinger steht. Eigentlich glaube ich gar nie. Trotzdem, ich bin mir ganz sicher, viel von dem, was wir das Gelingen einer Ehe nennen, hat tatsächlich auch mit Tugenden zu tun. Mit Disziplin. Mit welchen Tugenden? Ehrlichkeit, Vertrauen, Geduld, Aufrichtigkeit, Verzeihung bitten können, Schuld zugestehen können, Treue. Also nochmal, ich sage nicht, dass es gute Menschen sind, deren Ehe gelingt, sondern dass es wahrscheinlich die Bedingungen sind, die es uns möglich machen, den anderen mit Respekt, mit Liebe, mit Würde, mit Anstand zu behandeln. Und gute Menschen sind nicht gut, weil sie besser sind als andere oder was auch immer. Aber ich glaube, dass wir durchaus als christliche Seelsorger so die Möglichkeit auch haben, in einer guten Art und Weise auf die Ordnungen als Lebensordnungen zu denken. Ich weiß, dass viele von uns Ordnungen als Verbote erlebt haben. Aber dass wir, ich will jetzt mal nicht immer in das Beispiel Sexualität gehen, weil das ist ja sowieso die Lieblingssünde von uns fromm. Da kann man auch Disziplin üben, sicher. Oder auch eben es nicht tun. Und das schadet dann wirklich auch der Beziehung. Aber jetzt zum Beispiel sowas wie eine Entscheidung zu treffen. Ich will mir Zeit nehmen für meine Frau, mein Mann. Ich finde, das ist auch eine Tugend. Also, ist mir was wert. Übrigens, ganz interessante Geschichte. Und es ist ganz wichtig, das auch ermutigend, glaube ich, für Seelsorger. Es gibt ganz viel Forschungen, die zeigen, dass in der Zeit, in der ein Paar den Termin für ein Erstgespräch beim Berater gemacht hat, aber noch kein Beratungsgespräch hat, deutlich mehr Positives passiert, als wenn sie keinen Termin haben. Es gibt sogar Berater, die sagen, wenn du keine Warteliste hast, dann mach eine. Weil alleine die Entscheidung eines Menschen zu sagen, okay, du bist mir so wichtig, dass ich Zeit und Geld investiere, um unsere Beziehung zu klären. Und ich bin bereit, mit dir zu jemand anderem zu gehen oder ich initiiere das sogar. Allein diese Entscheidung verändert eine Beziehung signifikant. Die fangen an zu reden und manchmal weiß ich, dass Paare, ich habe früher gesagt, ich nehme keine Leute, die länger als eine Stunde Auto fahren, um zu mir zu kommen. Ich habe eine Warteliste, ich schicke die woanders hin. Das mache ich inzwischen nicht mehr so, weil ich inzwischen auch gelernt habe, dass es Leute gibt, die einen Tagesausflug nach Freudenstadt machen einmal im Monat. Und es ist dieser Tagesausflug, der ihrer Ehe gut tut. Das Gespräch kommt obendrauf. Ist so. Ja, es, also so wie der Chef von Harley Davidson, der hat gesagt, was wir Ihnen teuer verkaufen, ist ein Lebensgefühl. Das Motorrad kriegen Sie umsonst dazu. Und ist so. Also was wir Ihnen verkaufen, ist die Entscheidung, was an Ihrer Ehe zu tun. Das Gespräch können Sie auch noch haben, ja, das kriegen Sie dazu. Also Weiß nicht, ob das die Frage wahrscheinlich. Gibt es noch andere Ideen, wo Sie sagen, das sind so ganz konkrete Sachen, die mir helfen, Paaren ja?
Ja. Aber mir hat es zumindest geholfen, eine innere Entscheidung zu treffen.
Ja.
Und uns hat es als Ehepaar geholfen. Wir haben uns darauf geeinigt, mit dem Satz vom alten Ehepaar, der Feind ist mein Feind, du bist mein Freund, ich habe dich lieb. Und wenn es dann eben ganz schlimm geworden ist, haben wir diesen Kodex vereinbart, dass alle Waffen schweigen. Und es funktioniert.
Also auch da so, ich sag mal, als alte Weisheiten, manchmal übrigens auch Geschichten, der Feind ist der Feind und du bist mein Freund, solche Sachen funktionieren natürlich nur, wenn sie in einem Kontext passieren, in dem ich mich jetzt nicht benotet, abgeurteilt, eine Schuld, wenn ich das als Schuldzuweisung höre, ja, ist ja kein Wunder, dass du Probleme hast, du hast ja deine Frau nicht lieb, selber schuld. Wenn ich so höre, dann funktioniert das sicher nicht, aber wenn ich wahrnehme, da ist jemand, der ist echt interessiert an mir, der nimmt auch teil an mir, der versteht auch, dass ich leide, manchmal auch unter mir selber leide und der dann sagt, pass mal auf, ich sage es jetzt mal in meiner Sprache, ich mache dir zuerst mal einen Vorschlag, könntest du eine Entscheidung treffen, dass du alles tun wirst, um deine Frau zu lieben? Übrigens auch diesen Satz habe ich manchmal in der Beratung gehört. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich dich liebe. Ich will ehrlich bleiben. Aber eins kann ich dir sagen, ich werde alles tun, was ich kann, um dich zu lieben. So gut. Also so eine Entscheidung zu treffen, wenn ihr euch entschieden habt, wenn wir im Streit an einem Punkt kommen, wo wir uns wehtun, dann lassen wir die Waffen mal jetzt einfach stecken und schlafen eine Nacht drüber oder was auch immer. Ja, beide. Ja. Eines, was ich natürlich aus der Familientherapie sehr viel, Paartherapie, sehr viel auch in die ganz konkrete Beratungssituation, ob jetzt seelsorgerlich oder therapeutisch, integriere, ist, dass ich nicht nur mit Worten arbeite, sondern dass ich also auch Leute mal aufstehen lasse, mal was tun lasse. Ich gebe euch einfach mal 2, 3 Beispiele. Wenn man Nähe-Distanz-Konflikt haben, kann ich über Nähe und Distanz reden. Ja? Wunderbar. Passiert auch viel. Ich kann ihnen viel erklären, die können viel über sich erzählen, die können viel verstehen. Ich kann die aber auch einfach mal hinstehen lassen und sagen, Herr Meier, stellen Sie sich mal bitte an die Wand, Frau Meier. Gut, ne? Ja, es gibt ja viele Frauen, die ihre Kinder, die ihre Geburtsnamen, nein, Spaß. Also stellen Sie sich mal an die Wand. So. Also ich sage natürlich nicht, machen Sie das, sondern ich würde mit Ihnen gerne mal eine kleine Selbsterfahrungsübung machen. Vielleicht ist das ein bisschen ungewohnt, aber ich bitte Sie einfach, machen Sie einfach mal mit, auch wenn Sie jetzt oder so. Also oder ist das okay, können wir das machen oder so, je nachdem, wie die Leute sind. Wenn ich merke, die machen sowieso alles, was man sagt, dann brauche ich nicht groß zu suchen. Und wenn ich merke, die sind so ein bisschen rebellisch oder widerständig, dann sage ich vielleicht auch noch ein paar Sätze mehr. Wissen Sie, die rechte Gehirnhälfte, die versteht Worte. Die linke Gehirnhälfte, die muss das mal machen. Und ich bin mal gespannt drauf, was Ihre linke Gehirnhälfte sagt. Also würden Sie sich mal einfach an die Wände stellen. So, und jetzt ganz einfache Darstellung, Selbstwahrnehmung. Jetzt gehen Sie mal langsam aufeinander zu. Ganz langsam, Schritt für Schritt. Und wenn Sie an dem Punkt sind, wo der erste von Ihnen beiden denkt, okay, das ist jetzt eine Entfernung, in der ich mit dir gerne sprechen möchte, sagen Sie Stopp. Wer sagt zuerst Stopp? Der Distanziertere. Dadurch wird erstmal deutlich, derjenige, der distanzierter ist, hat die Macht über die Nähe. Denn Nähe kann man nicht erzwingen, Distanz schon. So ähnlich wie in der Sexualität. Derjenige, der keine Lust auf Sex hat, ist derjenige, der entscheidet, oder meistens die entscheidet, ob man Sex hat oder nicht. Also derjenige, der mehr begehrt, hat weniger Macht. Also die Verfügbarkeit. Also der Erste, der sagt Stopp. Und dann gucke ich mir mit denen an, wie fühlen sie sich da in dem Moment. Könnten sie sich die Hand reichen oder müssten sie dazu die Arme ausstrecken? Sind sie nah genug beieinander? Und manchmal passieren ganz lustige Sachen. Zum Beispiel laufen einander zu und keiner sagt Stopp. Und dann stehen sie mit der Nase aneinander. Und ich sage so, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich meine, wir haben darüber gerade gesprochen, dass sie so gar nicht. Und dann sagt einer von den beiden, zum Beispiel in dem Fall war das die Frau, ist vielleicht auch wahrscheinlicher, ja, ich habe mich nicht getraut, Stopp zu sagen, weil ich wollte ihm nicht wehtun. Und dann habe ich gesagt, das ist genau was passiert, oder? Sie wollen ihm nicht wehtun und lassen sich deswegen auf eine Beziehung ein, die sie eigentlich vereinnahmt und die ihnen auch nicht gut tut und bestrafen ihn hinterher dafür, dass er mit ihnen Sachen gemacht hat, die sie nicht wollten. Kann das sein? Oder der Erste sagt Stopp und da ist so 1,50 Meter dazwischen. Und dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt natürlich ein sehr weiter Abstand für ein Gespräch. Versuchen Sie doch mal, reden Sie mal so aus dem Abstand damit, na, was können wir nehmen? Ach, was Sie nächstes Jahr im Urlaub machen wollen. Ja, das haben wir ja schon gehört. Dann überlegen Sie, wie Sie den Urlaub gestalten wollen oder so. Und dann merkt man, wenn die so 1,50 Meter auseinanderstehen, dass das eigentlich nicht klappt. Und dann sage ich, ich mache mal, würde gerne mal einen Versuch mit Ihnen machen. Können Sie mal ein Stück näher aneinander rangehen und nehmen Sie sich mal so bei der Hand, dass Sie so sich an die Hand fassen können und schauen Sie sich jetzt mal an, so aus dieser Distanz. Wie fühlt sich das an? Das ist ja jetzt noch keine vereinnahmende Nähe, ne? Sondern das ist jetzt noch eine gute Abstand, aber ein Abstand, der eine Berührung ermöglicht. Keine Umarmung, aber eine Berührung. Und jetzt sage ich, okay, jetzt Sie waren dabei, wo Sie sagten, okay, wir mieten uns Fahrräder und fahren dann mal um die Insel. Besprechen Sie mal, wie Sie das weitermachen wollen und so weiter. Und jetzt einfach mit denen ein bisschen zu spielen, ja. Und dann kann es sein, dass man auch durchaus sagt, so sind Sie beide mit dieser Nähe, fühlt sich das gut an oder ist das okay und ist es zu weit? Und dann kann man ja denjenigen, der als Zweiter nicht gesagt hat, Stopp, kann man sagen, wie nah würden Sie denn gerne? Und dann sagt der vielleicht, ich hätte gar nie Stopp gesagt. Je mehr Nähe, desto besser. Dann sage ich, okay, probieren wir es mal aus. Also stehen Sie mal wirklich Nase an Nase da und jetzt reden Sie mal darüber, wie Sie den Urlaub gestalten wollen. Und das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Das heißt, der Typ, der die große Angst vor der Nähe hat, weil er vereinnahmt wird, merkt, wenn wir Kontakt haben wollen, müssen wir eine gesunde Distanz haben. Und der Typ, der immer Nähe will, weil er sich ständig verlassen fühlt, weil er so Angst hat davor, alleine zu sein, der merkt, wenn wir wirklich diese Nähe haben, die ich mir wünsche, geht's auch nicht. Dann sehe ich den anderen auch nicht mehr. Ich sehe den unscharf. Also selbst mit der stärksten Brille sehe ich den anderen nicht mehr scharf, wenn er mir so im Gesicht steht. Und so. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir jetzt ein Beispiel, da kann man sehr kreativ sein, da kann man auch nichts falsch machen. Man kann sagen, wenn Sie nicht mitmachen wollen, wenn Sie merken, das wird Ihnen jetzt zu eng oder so, dann machen Sie es nicht. Sie müssen gar nichts. Aber ich schlage Ihnen vor, versuchen Sie mal Folgendes aus. So. Und dann mache ich manchmal solche wenn ich merke, die haben ein Problem mit Fürsorge. Ja, in dem Fall zum Beispiel, der Mann ist so ein tollpatschiges Riesenbaby. Könnt ihr euch vorstellen, was ich meine? Der ist lieb, aber er. Er denkt, es wäre romantisch, winterharte Topfpflanzen zum Ehejubiläum zu schenken oder was auch immer. Weil die ganget ja nicht he im Sommer, im Winter, gell? Und so, also man merkt, er ist lieb, aber der versteht das einfach gar nicht. Und sie ist auch verletzt, weil sie seine, und sie will diese Liebe nicht. Und dann habe ich denen gesagt, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Ich merke, Sie würden Ihre Frau eigentlich gerne so auf Händen tragen. Und das gelingt Ihnen nicht. Können wir es mal versuchen? Stehen Sie mal auf, beide miteinander. Die Frau war relativ klein, er war relativ kräftig. So, würden Sie mal Ihre Frau einfach hochheben und mal tragen? Ich möchte mal sehen, wie Sie das machen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, das gibt's gar nicht. Der nimmt die Frau hoch. Jetzt muss man wissen, ich hab eine Mansarde in meiner Praxis. Ja, also da ist ein Teil im Raum, der ist wirklich hoch und dann geht's runter und da sind so schöne Dachfenstergauben drin. Und dann nimmt die Frau hoch und die kaut sich den Kopf an die Decke. Und ich denke, das ist jetzt völlig schief gelaufen. Aber es ist überhaupt nicht schief gelaufen. Es ist nämlich genau das, was passiert. Das wirkliche Leben ist nämlich genau das. Er meint's gut. Übertreibt irgendwas, ist tollpatschig, nimmt sie nicht wahr, nimmt nicht wahr, wie wie zu viel ist es, wie oft einfach sein too much ist. Und anstatt, dass die mich hinterher verklagen wegen Körperverletzung und mangelnder Raumhöhe, sind die nach Hause gegangen und haben gesagt, das ist genau das, was passiert. Das habe ich ganz häufig erfahren. Einmal ein Ehepaar, die waren völlig stecken geblieben. Und ich war an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich mit denen machen soll. Und plötzlich ging's. Ich war mir aber nicht klar, warum. Plötzlich ging's, der Mann machte mit, die Frau hörte auf rumzuzicken und hat sich wirklich mit ihrem Schmerz und mit ihrem Verletztsein beschäftigt. Und dann haben wir noch eine Weile gearbeitet und denen ging's richtig gut. Dann habe ich hinterher ein Gespräch gemacht und habe gesagt, da gab's einen Punkt, ab dem hatte ich den Eindruck, jetzt läuft's. Ja, sagt er, da sind wir doch unten im Parkplatz. Ich habe eine relativ steile Auffahrt. Da hat es 10 Zentimeter geschneit, während wir. Und anstatt, dass sie den nächsten Patienten dran nehmen, haben sie sich ihre Stiefel angezogen und sind runtergekommen, haben uns geholfen, das Auto aus dem Parkplatz rauszuschieben, sodass wir wieder loskamen. Und da habe ich verstanden, sie sind derjenige, der uns den Karren aus dem Matsch schiebt. Ja, also... Das war gar keine Übung, aber da habe ich jetzt nochmal verstanden, manchmal, besonders bei Männern, darf man nicht so viel reden, man muss was tun. Und für die Frauen ist das oft auch sehr, sehr, sehr eindrücklich. Also die Sitzung, in der die aufeinander zugehen und wir dann mal ein bisschen mit Nähe, Distanz spielen, und zwar nicht im Gespräch, sondern im Raum. Die haben die nach 6 Jahren noch im. Wenn sie die fragen würden, an welche Sitzung erinnern sie sich, dann würden sie sagen, wir haben viele Sitzungen, haben manches Gute besprochen, manchmal weiß ich auch nicht so richtig, ob es sich wirklich gelohnt hat. Aber eine Sitzung, die kann ich Ihnen auch ganz genau beschreiben. Da weiß ich, wie das war, dass wir uns zu nah kamen und zu weit weg waren und dass wir eine gute Mitte finden. Und die Mitte ist das, was dem einen, der Nähe bedürftig ist, zu weit ist und dem anderen, der Distanz bedürftig ist, ein bisschen zu nah erscheint. Und das funktioniert. Das wissen die noch. Also da mache ich Ihnen Mut zu sagen, benutzen Sie bitte die Instrumentarien, die Sie haben. Und wenn Sie mit Playmobil spielen wollen, dann spielen Sie mit Playmobil und stellen Sie Nähe, Distanz auf oder was auch immer. Haben Sie da auch nicht zu viel Angst davor, ich sage jetzt mal therapeutische Techniken zu benutzen, nach dem Motto, da kann man ja was kaputt machen. An Ihrer Stelle sollten, also wenn Sie nicht eine Ausbildung zum Psychotherapeuten haben, dann sollten Sie Angst davor haben, Menschen zu behandeln, die psychopathologische Diagnosen haben, mit Depressionen, mit Angststörungen, mit Zwängen, mit Sexualstörungen oder sowas. Die sollten Sie wirklich den Fachleuten überlassen. Sie sollten nicht Angst vor den Methoden der Psychotherapie haben, sondern für das dilettantische Arbeiten mit psychischen Störungen. Das sollten Sie nicht tun. Ja, jetzt habe ich ein bisschen ein anderes Thema angesprochen, aber so diese Frage, was können wir denn ganz konkret auch tun, um solche Dinge zu machen? Bitte.
Macht es Sinn, ein Paar zu therapieren mit einem Paar?
Ja. Ja, ich wiederhole. Also macht es Sinn, dass wir als Paar mit einem Paar arbeiten? Sie haben jetzt therapieren gesagt, ich sage jetzt mal beratend bearbeiten, weil Therapie ist für mich so ein Begriff, der eine Störung voraussetzt, die eher pathologisch ist. Die Störungen in einer Ehe sind ja nicht unbedingt Pathologie, sondern die sind ja vielleicht dringend notwendig. Also Störung ist immer ein Hinweis auf Lösungsnotwendigkeiten. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn man als Paar mit einem Paar arbeiten kann. Und ich kenne auch zum Beispiel aus meinem eigenen privaten Umfeld ein Paar, die waren getrennt und sogar geschieden und haben sich dann wiedergefunden und geheiratet, weil Pastor und Ehefrau sie regelmäßig zum Frühstück eingeladen haben und die gesagt haben, wir möchten mit euch dranbleiben. Und haben dann wieder geheiratet und haben dann ein Kind und so. Also es ist wirklich gut. Und ich glaube, das wäre nicht gegangen, wenn man nur einen gehabt hätte. Also offensichtlich ist Folgendes, das ist ein Riesenaufwand. Wenn Sie jemanden bezahlen müssen, der davon seinen Lebensunterhalt verdient. Ich mache manchmal Sitzungen mit einer Kollegin zusammen. Ich habe auch Paare, wo sie die Frau berät und ich den Mann berate und wir uns jedes dritte oder vierte Mal dann zu viert zusammensetzen. Das kostet aber erstmal richtig Geld. Das muss man einfach wahrnehmen. Das muss beides bezahlt werden. Denn wir verdienen unseren Lebensunterhalt damit. Wenn Sie das ehrenamtlich machen, da gibt es noch eine andere Gefahr. Nämlich, dass Sie Ihre eigenen Eheprobleme an diesem Paar abreagieren. Also das heißt, wenn zum Beispiel Sie einen Nähe-Distanz-Konflikt haben und Sie sehnen sich eigentlich danach, dass der Ehepartner Ihnen mehr Zärtlichkeit schenkt oder was auch immer, und das wird jetzt Thema bei dem Paar, dann kann es durchaus sein, dass der eine sich mit dem einen identifiziert und der andere mit dem anderen. Und ich habe auch schon Paare erlebt, wo das sozusagen geschlechtsüberkreuz ging und wo dann er den Eindruck hatte, Mensch, wenn ich eine Ehefrau hätte wie meine Klientin, dann würde es mir gut gehen. Und sie genau den Eindruck hatte, wenn ich einen Partner hätte, so wie der Mann bei uns in Seelsorge ist. Also Fazit, bitte nicht ohne Supervision. Supervision ist überhaupt vielleicht ein Thema, was man ansprechen sollte. Supervision ist keine Therapie. Supervision macht man nicht, wenn man ein Problem hat, sondern Supervision ist eine Alltagsnormalität für alle Leute, die mit psychisch belasteten Menschen arbeiten. Supervision heißt, ich nehme ja was auch immer, 2 Tage im Jahr von mir aus, eine Intervisionsgruppe, die sich monatlich trifft, ist mir wurscht. Aber ich brauche meine Zeit, wo ich mein persönliches Leben und was macht das mit meinem Umgang mit meinen Klienten ernst nehme. Also wenn ich mich zum Beispiel eben von meinem Ehepartner alleingelassen fühle dann hat das eine Wirkung auf die Paare. Also wenn ihr als Paar Seelsorge macht, ich glaube, da gibt's ganz großartige Möglichkeiten. Aber erstens sorgt dafür, dass ihr eure eigenen Paarthemen gut besprecht. Also die müssen wirklich auch Thema sein. Es gibt kein Paar, die keine Themen haben. Wenn die sagen, nö, bei uns ist alles in Ordnung, wir müssen nichts besprechen, würde ich sagen, lasst es bitte sein. Ist schon alles gesagt. Wenn ihr den Eindruck habt, das ist eine Stärke von uns, wir ergänzen uns da auch gut und wir solidarisieren uns jetzt auch nicht er mit ihr und sie mit ihm oder er mit ihm und sie mit ihr, das gibt's ja auch. Also wir machen jetzt nicht sozusagen den Stellvertreterkrieg bei uns, dann kann das eine ganz, ganz famose Sache sein. Und ich würde euch da sehr Mut zu machen, aber wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass ihr eure eigene Ehe und auch diese Fälle dann wiederum jemand anderem offenlegt. Also die Karten mal auf den Tisch legen von Zeit zu Zeit. Und auch wenn man Einzelseelsorge macht oder alleine Seelsorge mit Paaren, für mich ist Supervision zum einen eine Qualitätsmanagementsache. Also, und da weiß ich ganz sicher von mir selber, die Fälle, über die ich mit meinem Supervisor nicht so gerne rede, sind die, über die ich reden muss. Und ich gewinne da sehr viel. Ich habe verschiedene Arten von Supervision. Ich habe ein Mitarbeiterteam, wir sind zu 5. Wir machen regelmäßig einmal im Monat eine 3-stündige Intervisionssitzung, wo wir uns gegenseitig unsere Fälle vorstellen. Da kommt sehr viel gute Ideen bei raus. Sehr viele blinde Flecken werden sichtbar. Und dann habe ich professionelle Supervision. Das heißt, ich gehe zu jemandem hin, den ich bezahle. Und das lohnt sich auch. Also das ist wirklich kein rausgeschmissenes Geld. Und das kann alle 3 Monate sein, dass ich da 2 Stunden Zeit nehme, aber selten nicht. Und das würde ich euch auch sehr raten zu sagen. Also da kommen wir an das Schweigepflichtthema. Schweigepflicht heißt, dass nur Leute von diesem Fall erfahren dürfen, die mit diesem Fall zu tun haben. Und der Fall ist der Ratsuchende, die Ratsuchenden und ich. Ich bin auch Teil von dem Fall. Und ich kann natürlich meinen Ratsuchenden sagen, wissen Sie, ich präsentiere Sie in der Supervision. Das muss ich aber nicht sagen. Das ist selbstverständlich, denn der Supervisor oder die Supervisorin ist natürlich in die Schweigepflicht eingebunden. Wenn Sie Ihrem Arzt erzählen, dass Sie Impotenzprobleme haben, dann wissen Sie, dass er das auf das Kärtchen schreibt, das die Rezeptionistin liest. Das ist Ihnen vielleicht peinlich, aber Sie wissen, dass ihre Diagnose von der Arzthelferin auch gesehen wird und dass sie eingebunden ist. Wenn die Arzthelferin jetzt gehen würde und sie dann im Aldi-Laden grüßt und klappt's wieder, dann haben wir ein Problem. Ja? Also Schweigepflicht ist selbstverständlich, aber Schweigepflicht heißt, es gibt keine absolute Schweigepflicht. Schweigepflicht heißt, ich spreche mit den Leuten über die Zusammenhänge, die hier mit beteiligt sind, die hier an diesem Fall was zu tun haben mit mir. Und das ist unter anderem mein Supervisor. Also Supervision muss man nicht in der Schweigepflicht deklarieren. Das ist selbstverständlich. und dass der Supervisor eben unter Schweigepflicht steht auch. Ansonsten ist Schweigepflicht natürlich ein Stück weit auch die Vertrauensbasis. Und das ist vielleicht auch bei ehrenamtlichen Seelsorgern in der eigenen Gemeinde ein bisschen Thema. Da würde ich euch auch raten, das zu klären. Wenn Leute aus meinem Umfeld, aus meiner eigenen Gemeinde, nehme ich keine Leute in die Praxis, aber ihr seid ja in einer anderen Situation zum großen Teil. Ihr macht ja vielleicht nur Seelsorge in der eigenen Gemeinde. Und dann mache ich eine sehr klare Abgrenzung und sage, das, was wir über eure Ehe und über euer Leben und diese psychosozialen Aspekte und die seelsorgerliche Seite und über Schuld und Vergebung und so, das besprechen wir hier, wenn wir einen Termin haben. Und den Termin haben wir am Dienstag von 4 bis 6. Punkt. Bitte auch ein Terminende immer setzen. Nicht sagen, komm mal einen Abend vorbei. Und dann redet man 2 Stunden über alles Mögliche und dann abends um 11 geht's los, weil man jetzt merkt, irgendwann muss man mal zu Potte kommen. Und dann haben sie das Problem, dass man dann eigentlich nicht mehr reden kann. Also immer einen Termin machen mit Anfang und Ende für Seelsorgegespräche oder Beratungsgespräche. Und dann mit den Leuten in dieser Gesprächszeit darüber reden, wie gehen wir außerhalb um. Also, was ich zum Beispiel den Leuten sage, wenn wir uns außerhalb treffen, sei es hier im Aldi oder sei es in der Evangelischen Allianz oder was auch immer, im Gottesdienst da und dort, ich werde nicht zeigen, dass ich sie kenne. Ich möchte sie nicht in die Situation bringen, dass jemand sie fragt, ach, wo kennst du denn Gisukus her? Ja? Wenn sie auf mich zukommen und mich begrüßen, dann freue ich mich und begrüße Sie gerne auch, aber wir reden dann nicht über die Themen, die wir hier im Gespräch haben. Dann frage ich Sie vielleicht, was Sie am Wochenende machen oder ob der Hund seine Würmer noch hat oder was auch immer. Ja, also so, ich rede mit Ihnen über das, was andere Leute auch reden. Wir machen dann Smalltalk und damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich tue das, weil es mir wichtig ist, dass das, was wir in unserem Gespräch besprechen, das ist privat, das ist Ihre Schweigepflicht. Sie dürfen erzählen, wem Sie wollen, was Sie wollen, über mich, über andere. Ich werde das nicht tun. Und dann ist mir noch was ganz wichtig, und das sage ich den Leuten auch, wie es zu strukturieren ist, angefangen von Fragen, wie gehen wir mit dem Telefon um? Wann dürfen Sie mich privat zu Hause anrufen? Wann ist mir das recht? Manche Leute trauen sich das nie. Ja, die haben morgens um 8 einen Termin, den sie abends um 9 absagen müssen, weil was auch immer, sich den Fuß gebrochen haben. Und anstatt, dass sie jetzt bei mir privat anrufen und sagen, hey, Gisiko, Sie können morgen eine Stunde länger schlafen, lassen Sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, die ich dann um 7:45 abhöre, nachdem ich eine Viertelstunde auf Sie gewartet habe. Also das macht keinen Sinn. Also wenn es um Termine, um Absagen geht, um kurzfristige Sachen, auch die Frage, um welche Notsituationen dürfen Sie sich bei mir melden. Und ich bin kein Notfalltelefon und nein, ich habe keine Hintergrunddienstbereitschaft. Und zu sagen, wann darf mich jemand anrufen und unter welchen Bedingungen. Oder eben, dass ich mit denen im Gespräch, in der Praxis, im Beratungssetting kläre, was dürfen Sie, was besprechen wir außerhalb. Und dass ich nicht möchte, dass das ganze Leben ein einziges Problemlöse-Thema ist, sondern wenn wir dann mit der Jugend Fußballspiel oder im Spielenachmittag in der Gemeinde sind, dann spielen wir. Ja, dann reden wir nicht Gespräch. Sich da klar abzugrenzen. Ich glaube, das ist für Gemeindeseelsorger ziemlich schwierig. Frage, wer hat von euch die Möglichkeit, ein einigermaßen gut eingerichtetes Gesprächszimmer in der Gemeinde zu benutzen? Einige? Genau. Wer macht das im Wohnzimmer bei sich zu Hause oder im Esszimmer? Einige? Kommt von Fall zu Fall an. Also klug ist es zumindest sehr, sehr deutlich, sich zu überlegen, was will ich wirklich. Wenn dann die Mama sagen muss, Kinder, seid leise, der Papa hat ein Seelsorgegespräch, dann beginnen meine Kinder Seelsorge zu hassen. Also irgendwann mal geht es denen auf den Nerv. Also da lieber vielleicht auch die Gemeinde wirklich bitten, in die Tasche zu greifen. Ich habe jetzt ein Supervisionsgespräch gehabt mit einer Seelsorgerin in Hamburg, die ist auch beruflich damit, die Sozialarbeiterin vom Beruf, macht aber das Seelsorgeteam in ihrer Gemeinde. Und die mieten dann einen Nachmittag in der Woche einen Raum in einem Büro. Das kostet die Gemeinde ein bisschen was, aber das ist wirklich Psychohygiene pur. Gut. Jetzt immer ein bisschen bei dem Thema vom Workshop, was nebenan läuft, nämlich so, was ist das Setting und was sind so die Themen, die dran sind. Gibt es noch inhaltliche oder andere Themen, die euch auf dem Herzen liegen? Ist das Thema auch für heute Nachmittag. Insofern, aber ich muss jetzt nicht vorgehen. Also es gibt natürlich übrigens sehr viele Alleinerziehende, die verheiratet sind. Wo sich die, ja, eines der unguten Art und Weise, wie man die Familiengründungsphase-Konflikte lösen kann, ist, einer stürzt sich auf die Erwerbstätigkeit und einer stürzt sich auf die Kinder. Das wirkt dann sogar nach christlich und fromm. Wissen Sie, bei uns, wir sind ja Christen, einer bleibt zu Hause. Aber in Wirklichkeit sind natürlich beide Eltern Eltern. Und auch wenn einer primär erwerbstätig ist, ist er natürlich auch Elternteil. Aber das war gar nicht Ihre Frage. Aber ich wollte das nur sagen. Also es gibt sehr viele Leute, die alleinerziehend sind. Und manche von denen sind tatsächlich auch nicht verheiratet und haben keinen Partner. Und da halte ich es für absolut wichtig, dass eben dieses Feedback, auch dieses kritische Feedback, du bist zu streng, du bist zu gewährend, ich finde, das Kind braucht was anderes und so weiter, von guten Freunden kommt. Und was wir wissen, ist, dass es nichts gibt, was stärker auf die seelische Gesundheit der Kinder, überhaupt auf den Erziehungserfolg wirkt, auch beruflichen Erfolg, seelische Gesundheit, Partnerschaftsfähigkeit und so weiter. Der stärkste Faktor des Gelingens von Kindererziehung ist, dass es den Eltern gut geht. Also wenn es den Eltern schlecht geht, sind die auch ganz selten gute Eltern. Das heißt nicht, dass ein depressives Elternteil, denen es krankheitsbedingt schlecht geht, nicht ein wunderbares Elternteil sein soll. Vorsicht, Falle. Also das ist damit nicht gemeint. Aber wenn es den Eltern mit den Kindern und miteinander nicht gut geht, wenn die Beziehungen nicht geklärt sind, dann ist die, dann, also wenn ich als Vater unglücklich bin und ich sage zu meinem Sohn, mach Mathe, dann sagt er, warum, damit ich mal so werde wie du oder was? Ja, also ich habe überhaupt keine Überzeugungskraft. Wenn die Mama frustriert ist und verheiratet und sagt, passt aber auf, gell, nicht zu intim werden und das Kind sieht, dass ich eine völlig frustrierte Mama habe, dann denke ich, oh, red du mal. Ja? Sag du mir was über Sexualität, von wegen. Wenn du es so gemacht hast, mache ich es garantiert anders. Von daher ist das wichtig. Und ich glaube, bei Alleinerziehenden ist eines der wichtigsten Faktoren, dass die eingebunden sind in ein soziales Netz, in dem die Beziehungen, die sie mit der nächsten Generation haben und die Beziehungen, die sie innerhalb der eigenen Generation haben, gelebt werden können. Da sind übrigens Kirchen eine hervorragende Basis, Gemeinschaften, viel besser als Hundezüchterverein oder Freiwillige Feuerwehr, weil Kirchengemeinden eigentlich die einzige soziale Organisation sind, die einen echten großfamiliären Charakter hat. Das heißt, wir haben hier generationsübergreifende Beziehungen und wir haben generationsinterne. Wir haben Mütter-Kind-Krabbelgruppe und Seniorenkreis. Und das ist das, was die brauchen. Die brauchen generationsübergreifende, die Leihoma, wo man mal ein Kind ein Wochenende hinbringen kann. Oder die anderen Kinder aus der Jugendgruppe, wo sie miteinander aufs Zeltlager fahren können. Also das Eingebundensein sozusagen im Queren und im horizontalen Generationenbereich. Und wenn wir das schaffen können, dass wir die Alleinerziehenden wirklich nicht ausgrenzen und ihnen deutlich machen, dass sie nicht zweiter Klasse Christen sind, weil sie eben eine gescheiterte Ehe hinter sich haben oder unverheiratet schwanger geworden sind oder warum auch immer. Also wenn der Partner verstorben ist und sie verwitwet sind, das verzeihen wir ihnen ja. Aber das sind ja die meisten nicht. Und ich glaube, dass wir da wirklich als Gemeinde einen ganz, ganz zentralen Dienst tun können, indem wir solche Kontexte schaffen. Ansonsten, wenn ein alleinerziehender Ehepartner in eine Beratung kommt, dann ist das ja vielleicht der Grund, dass er eben jemanden braucht, der ihm die Dinge sagt, dem anderen nicht sagen. Und das muss ich mir dann aber nochmal klar machen. Also manchmal auch mit Unternehmensleitern und so weiter, da gucke ich, wenn die dann ein bisschen entsetzt gucken, gell, sie zahlen mir gutes Geld, damit ich ihnen das sage, was sie nicht hören wollen. Das ist ihnen klar. Denn das, was sie hören wollen, das sagen ihnen ihre Mitarbeiter. Das hören sie schon, dazu brauchen sie mich nicht. Ich muss ihnen die Dinge sagen, die sie nicht hören wollen. Und ich danke ihnen für ihr Vertrauen, dass sie wissen, ich meine das nicht böse. Und das ist bei Alleinerziehenden, glaube ich, ganz häufig auch so der Fall, dass man wirklich auch kritisch anguckt, wie sind meine Erziehungsentscheidungen und so. Ja, bitte. Die Frage, ich hatte ja bei dem Thema Sexualität so das Beispiel gegeben, er sagt, was sie hört, was völlig anderes, dann antwortet sie auf das, was sie gehört hat und er versteht es überhaupt nicht, so in der Art. Ein Buchtipp zum Thema Paare und Partnerschaft, also einen habe ich schon gegeben, dieser Michael Lukas Möller, Die Wahrheit beginnt zu zweit, heißt eins seiner Bücher. Das ist sicher ein gutes Buch, wenn man üben will, wie man es richtig macht. Ansonsten denke ich, mir fällt jetzt nur allgemeine Kommunikationstheorie ein und da gibt es ja diesen ewigen Bestseller begründet mit guten Gründen von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden, Störungen und Klärungen, Rowohlt Verlag, 9,80 € oder sowas. Nee, ich weiß nicht, was er kostet, aber es ist kein teures Buch. Es gibt's auch als Sammelband die ersten. Miteinander reden, Störungen und Klärungen. Autor ist Friedemann Schulz von Thun, so wie der Thunfisch. Schulz von Thun. Okay. Wie lange haben wir jetzt Zeit? Bis um 3 oder um 3:30? Bis um 3, gell? Okay. Das ist ganz gut. Ich mache euch einen Vorschlag. Weil zwischen 2 und 3 ist unser Tagestief. Und da ist es besser, wenn man ein bisschen aktiv selber ist. Und jetzt suche ich gerade was ich gerne für die... Ups, habe ich das? Oh, ein Tick Geduld. So. Wir haben noch 15 Minuten. Ah, die anderen brauchen noch ein bisschen länger. Das ist ein gutes Zeichen. Eine der Dinge, also zum Thema Alleinerziehende und neue Familie und so weiter, würde ich gerne ein bisschen vorbereiten. Ich hatte es wieder rausgeschmissen, weil ich gedacht habe, ich brauchte Zeit für Vergebung. Aber das Vergebung wird gestrichen, das kommt noch. Und ich würde Sie gerne einladen, mal so Ihre eigenen Dinge wahrzunehmen, wie Sie das wahrnehmen. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte, hat sich so abgespielt, so oder in etwa. Sie sind am Spielplatz. Eliana, circa 24 Jahre, ist mit brennender Zigarette in der Hand und mit ihren 4 Kindern auf dem Spielplatz kunterbunt. Auf der Bank sitzt ihr Lebensgefährte und trinkt ein Bier. Ilianas jüngstes Kind ist gerade 3 Monate alt und schläft in einem verschmutzten Kinderwagen unter einer alten Linde. Die 2 Jungen, 3 und 4 Jahre alt, streiten sich lautstark um das mitgebrachte Sandspielzeug. Iliana, die gerade damit beschäftigt ist, aus den gepflückten Blumen ihrer Tochter einen Kranz zu binden, brüllt ihnen genervt entgegen, sofort damit aufzuhören. Kurze Zeit danach schreit das Baby. Die Mutter geht zu ihm hin und nimmt es auf den Arm. Die 3 größeren Geschwisterkinder jammern nach einem Eis. Iliana erklärt ihren Kindern gereizt, dass sie kein Geld dafür hat. Ich kann auch nichts dafür, wenn eure Väter nichts für euch übrig haben. Stattdessen stellt sie den Kindern eine Flasche Cola, 2 geschnittene Äpfel und eine Tüte Chips hin. Diese sind erst einmal zufrieden und gestalten ein Picknick auf der warmen Wiese, während Iliana das Baby stillt. So, was haben Sie gehört? Einfach mal, was haben Sie gehört? Einfach mal laut sagen, was? Laut. Viele Väter. Überforderung. Alleinerziehende Mutter. Junge Mutter. Schreiende Kinder. Lebensgefährte.
Eine Frau mit Kindern beschäftigt, ein Mann mit Bier beschäftigt.
Ein Mann mit Bier, Frau mit Kindern. Asozial, Finanzprobleme. Stillende Mutter.
Rauchende Mutter.
Ja. Ja. Picknick auf der Wiese.
Unzufrieden.
Heute kein Eis, ja. Setzen 6. Jetzt will ich Ihnen mal was zeigen, weil genauso geht es mir auch. Wir haben jetzt 2 positive Dinge gehabt und der Rest waren alles negative. Ich habe natürlich Ihnen was Gemeines zugemutet. Nehmen Sie es nochmal wahr. Lesen Sie es nochmal. Ich habe Ihnen natürlich die Schlüsselreize angeboten. Freund trinken Bier. Der Kinderwagen ist verschmutzt, aber er steht im Schatten unter der Linde. Das habe ich auch erzählt. Und das ist etwas, was bei uns sehr real passiert. Wenn wir alleinerziehende Mütter zu tun haben, dann müssen wir erstmal wissen, 70% der alleinerziehenden Mütter in Deutschland leben am Sozialhilfeniveau. Manche arbeiten beim Aldi an der Kasse, 8 Stunden am Tag, gehen dann nach Hause, gucken nach den Hausaufgaben ihrer Kinder, machen die Wäsche, putzen die Wohnung. Manche haben vielleicht irgendwo auch noch Zeit für Freundschaften und wenn dann der Freund am Samstag mit auf den Spielplatz geht, ist das vielleicht schon ziemlich viel. In der Psychologie nennt man das den Halo-Effekt. Sie wissen, was ein Halo ist. Um die Sonne oder um den Mond bei bestimmter Bewölkung gibt es so einen Ring. Und das heißt, dass wir Dinge, die, also der Halo, das ist so der Heiligenschein, übrigens auch im Englischen, Halo ist der Heiligenschein. Wenn ein Mensch einen Heiligenschein hat, dann nehmen wir ihn als nur gut wahr. Und wenn er eine Eigenschaft hat, die wir mit Negativem assoziieren, dann nehmen wir das Negative sehr viel mehr wahr. Übrigens, ich habe die junge Frau Iliana genannt. Was hat er genannt? Was hat das bei Ihnen bewirkt? Sie hat wahrscheinlich einen Migrationshintergrund, oder? Und sie ist 24. Und wenn wir bestimmte Gruppen in die Beratung bekommen, dann machen wir genau das, was wir gerade gemacht haben. Wir nehmen nämlich das, was in unser Bild passt, sehr, sehr deutlich wahr. Und das ist ja auch wichtig. Die sollte sie ja nicht rauchen, wenn sie stillt. Aber habt ihr wahrgenommen, die hat mitgebracht, die hat Cola, Chips und Äpfel. Ja. Und das ist jetzt so eine Übung, die ich auch selber gemacht habe in einer gewissen Weise. Ich habe ja eben gesagt, wenn dann Alleinerziehende verwitwet sind, dann verzeihen wir das ja. Das war für mich so ein Haarerlebnis. Wir waren auf einer Freizeit mit unseren Kindern damals noch und da war eine alleinerziehende Mutter dabei mit einem Kind, der war genauso alt wie unser Sohn. Und das war ganz nett und die Kinder haben auch miteinander gespielt, aber ich habe da ziemlich Distanz gehalten und so weiter. Und dann habe ich irgendwie an einem Abend mitgekriegt, dass der Mann von ihr auf dem Heimweg von seiner Meisterprüfung nach vielen durchwachten Nächten im Auto eingeschlafen ist und durch einen Frontalzusammenstoß tödlich verunglückt ist. Nachdem ich wusste, sie ist nicht geschieden, verlassen, allein schwanger geworden, sondern verwitwet, und zwar im 6. Monat schwanger, hat sich meine innere Einstellung völlig geändert. Und daran habe ich dann eigentlich zuerst selber gemerkt, dass ich voller selbstgerechter Vorurteile bin. Und dass diese innere Einstellung, mit der ich auf Menschen zugehe, ganz viel damit zu tun hat, nicht was die bringen oder nicht bringen, sondern was ich von dem wahrnehme und was ich nicht wahrnehme. Nachdem mir klar war, die ist verwitwet, das ist ein richtig schreckliches Trauma im Leben eines Menschen, da habe ich sie ganz anders wahrnehmen können. Und dann hinterher habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Liebesbeziehung habe und wir haben uns gesagt, wir sind auch gläubige Menschen, wir wollen uns lieben und dann merken wir, das geht nicht und dass wir streiten uns wieder. Und dann, also wenn es jetzt tatsächlich eine Scheidung gewesen wäre, ist das weniger Trauma? Natürlich ist das furchtbar, wenn die Polizei an der Haustür klingelt und sagt, können wir mal reinkommen, wir müssen Ihnen was Schlimmes sagen. Aber vielleicht ist eine Scheidung auch was ähnlich Furchtbares, nur als Salamischeibchen. Eins nach dem anderen geht kaputt. Dieser Mensch stirbt für mich in der Art, wie ich ihn lieben konnte oder wie ich sie lieben konnte oder was auch immer. Ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern ich will nur sagen, wir nehmen sehr stark gefiltert wahr. Und wenn wir mit Leuten zu tun haben, die nicht in unser, ich sage jetzt mal, gesellschaftliches, heile Familien, christliches Raster fallen, dann nehmen wir ganz häufig nicht wahr, welche unglaublichen Ressourcen diese Menschen mitbringen und was sie eigentlich Gutes tun. Und da möchte ich... Da habe ich gedacht, bevor wir in den Nachmittag einsteigen, will ich Ihnen diese Falle stellen und aber zeigen, dass wir das eben so machen. Das ist auch nicht böse, dass wir das so machen, aber wir müssen dem entgegenwirken. Gut, jetzt haben wir die Geschichte rum und ich denke, wir machen jetzt eine Pause, es sei denn, es gibt noch gibt noch Fragen oder Ergänzungen. Der Dietmar hat zwar gesagt, wir haben noch eine Viertelstunde, aber ja, bitte.
Ja.
Gute Frage. Also wie viel von sich erzählen? Zuerst mal deutlich weniger, als die meisten es bitte tun. Also die meisten Berater erzählen viel zu viel von sich. Forschungen zeigen, dass besonders Anfänger viel mehr von sich erzählen als Meister. Wenn ich was von mir erzähle, dann eher mit dem Unterton, wissen Sie, jetzt muss ich mal eben was sagen, ich bin in so einer Gemeinde aufgewachsen und das, was Sie jetzt sagen, könnte ich jetzt so mit dem Hintergrund hören, das sei so wie bei mir. Deswegen muss ich nochmal nachfragen, weil ich die Situation so ähnlich selbst erlebt habe, möchte ich sicher sein, dass ich Sie verstehe, weil ich könnte jetzt einfach mich hören. Also nicht, das Gleiche habe ich auch erlebt, ich kenne Sie so gut, wir haben auch Zwillingstöchter, ich weiß genau, wie das ist, sondern nein, genau im Gegenteil. Wissen Sie, ich habe auch Zwillingstöchter und weil ich jetzt in der Gefahr bin, ständig zu denken, bei Ihnen ist es so, wie es bei uns war, muss ich ein bisschen mehr nachfragen, erzählen Sie mir noch ein bisschen mehr. Also die Identifikation ist eher ein Problem des Verstehens als eine Hilfe zum Verstehen. Manchmal sagen besonders, ich sag mal, Anfängerberater in der Supervision, aber der andere muss doch wissen, dass ich auch ein Mensch bin wie er. Kleiner Tipp, wenn er das nicht gewusst hat, dann haben Sie schon ein Problem. Also wenn der andere von Ihnen denkt, Sie seien ein Übermensch oder ein super christlicher Seelsorger mit 325 Jahren Heiligung, dann haben Sie schon was kommuniziert, was Sie nicht kommunizieren müssen, sage ich den Leuten. Also ich sage es nicht so streng, aber im Prinzip das ist die Botschaft. Also Identifikation kann so. Jetzt gibt es noch ein paar Forschungen, die zeigen, dass von sich selbst erzählen, interessanterweise in der Therapie mit Männern anders wirkt als bei Frauen. Es gibt ein neues, relativ neues Buch, Männer in Psychotherapie, wo jemand die ganzen Forschungsprojekte, die es da gegeben hat. Es gibt immer mehr Männer, die in Psychotherapie gehen. Also Psychotherapie ist nicht mehr so weiblich von der Patientenseite, wie es früher mal war. Es ist nach wie vor so weiblich von der Therapeutenseite. Also die meisten Psychotherapeuten sind Psychotherapeutinnen. Und da zeigt sich, dass es besonders für Männer manchmal ganz gut ist, wenn man ein bisschen mehr Selbstoffenbarung macht. Aber bitte nicht die Bühne stehlen. Also 90% der Fälle, würde ich sagen, was wir von uns erzählen, macht dem anderen Türen zu. Ich weiß ja noch gar nicht, was der mir erzählen will. Das gilt übrigens auch für andere Signale. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in der Praxis die Fotogalerie hätte mit meinen Kindern, ihren glücklichen Ehepartnern und meinen 4 Enkeln. Und die kommen mit als Paar und sie haben einen Kinderkonflikt. Er will keine, sie will welche. Was glauben Sie, was diese Bilder für ihn bedeuten? Tür ist zu. Ja. Das merke ich vielleicht gar nicht. Wenn ich jetzt also zu viel von mir erzähle, also meine Klienten wissen wahrscheinlich, also 90% von den Klienten wissen weniger über mich als sie, als ihr und über meine Ehe schon gar nicht. Eben nachdem ich mich nochmal mit der Forschung da ein bisschen beschäftigt habe, vorher war ich da ganz rigoros und habe gesagt, meine Lebensbewältigungsprozesse, meine Erfahrungen gehören, meine Storys, die ich so gerne erzählen würde, gehören nicht da rein. Der zahlt mich dafür, dass ich ihm zuhöre und nicht ihn. Das habe ich ein bisschen wieder moderiert und besonders in der Arbeit mit Männern stelle ich fest, wenn ich sage, jetzt muss ich einfach mal erzählen, ich habe sowas ganz Ähnliches erlebt. Und für uns, oder dass ich dann zum Beispiel sage, wir sind jetzt bald 38 Jahre verheiratet, mögen Sie vielleicht denken, ist alles langweilig, kann Ihnen versichern, ist es nicht. Aber ich glaube, was ich Ihnen gerne sagen möchte, ist, Ehe wird nicht langweilig. Sie brauchen keine Angst davor zu haben, dass Ihnen Ihr Partner irgendwie selbstverständlich oder langweilig wird. Wenn Sie sich auf eine echte Beziehung einlassen, bleibt das richtig spannend. Ich sage Ihnen jetzt nicht, wie es spannender ist und wo es weniger spannend ist, das interessiert Sie auch nicht, aber ich kann Ihnen sagen, das ist nicht nur meine Erfahrung, aber meine ist es auch, eine langjährige Ehe wird in der Regel besser mit der Zeit, wie ein guter Rotwein. So, das sage ich denen, ja? So, und dann, das reicht denen aber auch. Die wollen jetzt nicht wissen, ja, wie ist es denn und so und so. Also Vorsicht mit der Selbstoffenbarung, eigene Geschichten machen meistens Türen zu. Identifikation ist meistens die Illusion, ich habe dich verstanden, weil ich was Ähnliches erlebt habe. Nein, der hat was ganz anderes erlebt. Ich habe nur eine ähnliche Situation erlebt. Ja. Also von daher, gutes Thema. Sehr vorsichtig sein mit Selbstoffenbarung. Gut, jetzt machen wir eine Pause. Und zwar bis um 5:35, also 25. Es ist jetzt 10 nach und um 25 geht es dann weiter.